Ja, ein Sack voller Segen, wie kommt man auf so ein Thema? Es war nicht die Losung und der Lehrtext von heute Morgen. Das passt, wie Gott Maßarbeit macht. Weiß ich nicht immer, aber irgendwie macht das meistens. Passt zufällig dazu. Wir hatten Schulanfangsgottesdienst und da hatte die Kindergottesdienstleiterin einen Rucksack mitgebracht für die Kinder, um ihnen zu sagen, ihr müsst nicht allein in die Schule, es gibt schon eine Menge Sachen, die ihr dabei habt. Gott hat euch schon reich beschenkt mit Dingen, die euch da begleiten werden. Und dann hat sie einen Rucksack hingestellt und ein paar Sachen ausgepackt. Das Erste, was sie der Kabel ist irgendwie komisch. Ja, jetzt ist er weg. Das Erste, was sie ausgepackt hat, war eine Brotdose. Ja, also ganz wichtig in der Schule, Essen. Die Pausen darf man nicht unterschätzen. Das ist so ein Teil. Und sagt, das ist ein Segen, das ist ein Geschenk Gottes. Ja, und ihr habt noch viel mehr in eurem Rucksack drin. Da war ein Freundebuch. Früher hieß das, glaube ich, mal Poesiealbum. Bei uns jedenfalls. Ich weiß noch, da gab es so, da wurde mal reingeschrieben, in allen vier Ecken soll Liebe drin stecken. Kennt ihr das noch? Sowas. Ja, so ein heute heißt das Freundebuch. Ja, und dann schreibt man dann da so rein. Freunde zu haben, ist ein Segen. Ja. Dann kam ein Pflaster zum Vorschein. Ja. Dass man auch getröstet werden kann. Und natürlich auch Schulsachen, dass Kinder in die Schule gehen können. Bildung erfahren. Auch ein Segen. Also ein ganzer Sack voller Segen. Daher nebenbei die Überschrift für dieses Thema, mit dem wir uns heute Morgen ein wenig beschäftigen wollen. Ein Sack voller Segen. Ich komme aus der Landwirtschaft. Und ich weiß nicht, wer so einen alten Bauernhof mal gesehen hat. Bei uns nicht, aber bei meiner Frau, die Großmutter, an der Wand hing so ein Band. Bei uns hieß es an der Wand, das hängt ja auf dem Sofa. Kann man, glaube ich, lesen. Ja, meistens so im Flur, über irgendwo so eine Garderobe hing das, dran gebracht. An Gottes Segen ist alles gelegen. Und das haben Landwirte immer zutiefst erfahren. Also ich komme, wie gesagt, aus der Landwirtschaft. Man musste sicherlich fleißig arbeiten, aber dass Getreide heranwächst, dass das trocken nach Hause kommt, dass man es ernten kann, dass die Saat überhaupt aufgeht, da hat man gemerkt, wir sind abhängig von Gott. Wenn er den Segen weghalten würde, nichts würde wachsen. Wir wären nicht versorgt, nichts würde passieren. Und deswegen die Erkenntnis, bei allem, was ich tun kann, an Gottes Segen ist alles gelegen. Wenn was gelingen soll, dann muss Gott das machen. Ganz wichtig, an Gottes Segen ist alles gelegen. Letztendlich hängt alles an ihm, wenn er uns beschenkt. Aber auch das war ein Spruch, der zu lesen war. Sich Regen bringt Segen. Also jetzt diese Vorstellung, Landwirtschaft nochmal genommen als Beispiel. Ich muss gar nichts machen, ich muss gar nicht auf den Acker gehen, muss auch nicht säen, pflanzen, irgendwas tun. Gott macht das schon. Da kann ich wahrscheinlich lange warten. Oder? Das wird nichts. Ja, also ich muss schon irgendwas auch tun. Ja, und wer fleißig ist, wer sich anstrengt, der kann auch erleben, dass Gott seinen Segen oben drauf packt. Und der Faule, der nichts tut, wird wahrscheinlich auch diese Erfahrung machen, dass da nichts bei rumkommt. So eine kleine Spannung liegt schon drin. Auf der einen Seite alles an Gottes Segen gelegen, wirklich alles. Aber dann muss ich irgendwie auch wieder was tun, oder? Da ist so eine Spannung und die kann man auch gar nicht auflösen. Beides hört zu unserem Leben. Und noch eine zweite kleine Spannung. Es gibt so oft diesen Spruch, da liegt Segen drauf oder eben kein Segen drauf. Ja, also wer Unrecht irgendwie Geld an sich bringt und meint, da könnte Gott noch Segen oben drauf legen, das wird nichts. Und andersrum merkt man, wenn man so auf Gott achtet, seine Wege geht, merkt man plötzlich, Gott segnet das. Da schenkt er irgendwie noch Dinge obendrauf, vielleicht sogar mehr, als ich vorher erwartet hatte, und beschenkt uns reichlich. Da liegt Segen drauf. Und dann aber auch wieder, Segen ist ein Geschenk, nicht verfügbar. Ich kann mir Segen nicht erarbeiten. Kann ich sagen, naja, wenn ich jetzt fleißig bete und das mache und das und das und das, mit Gott da so eine Liste anlegen im Himmel, da steht drauf, der Harald Köchling, der hat heute schon dreimal gebetet und hat auch noch jemand von mir erzählt und so weiter. Und am Ende des Tages sagt er, jetzt kriegt er noch ein bisschen Segen obendrauf. Das ist nicht der Weg Gottes. Ja? Sondern Gott schenkt einfach. Ja? Der schenkt Menschen seinen Segen. Weil er diese Menschen liebt, weil er uns liebt und uns das geben möchte, was wir tatsächlich auch zum Leben brauchen. So, jetzt habe ich mir gedacht, heute Morgen bin ich in der Kreuzkirche. Und da sind eine ganze Menge Menschen und die können jetzt ihren Sack auch mal so aufpacken und mir erzählen, was an Segen habt ihr in eurem Leben schon erfahren? Wo ihr sagt, da hat Gott mich reichlich beschenkt. Ist da was vorhanden? Oder lieber, oder nicht. Also, her damit. Was? Die Taufe vor 6 Jahren. Ein Segen, hier. Familie. Vier Kinder. Gesund auch noch, ja. Eine stabile Rente. Mann. Ja, wenn ich da rein, würde ich auch noch stabile Rente haben. Das wäre, ja. Schöner Garten. Ja. Also, wir können gucken, wir werden merken, Gott hat uns sowas von beschenkt. Man muss einfach nur mal die Augen aufmachen und hinschauen. Oft übersehen wir diese Dinge. Ein Freund von mir in meiner alten Gemeindearbeit, der arbeitet ehrenamtlich mal so wochenweise in der Mission mit. Der ist Ingenieur und er hilft in Kenia mit, so ein AIDS-Waisenhaus zu betreuen, baut da irgendwelche Häuser hin, Anlagen auf, damit das ganze Ding funktioniert. Und er hatte vorletzten Herbst, wann war das, da hatte die Krise gekriegt jedenfalls. In Deutschland hat es nur geregnet. Und er dachte an Kenia und die Sonne und wie schön das war. Und er hatte ein Foto gemacht aus seinem Fenster, wo das so runtertretschte. Und hat das seiner Kitchen-Mama, so hat er die genannt, eine Frau in Kenia geschickt. Also eine schwarze Frau in der Küche, die arbeitet, die verstehen sich blendend. Ja, und hat so geschrieben, boah ey, bei uns nur Regen. Und wollte ein bisschen jammern. Ja. Und dann sagte mein Freund Peter, Harald und ich kamen beschämt zurück. Weißt du, was die geantwortet hat? Ihr seid ein gesegnetes Land. Ihr habt Regen. Ja. Also, die Sichtweise ist auch manchmal entscheidend. Allein hier dieser Spruch an der Wand, du bist ein Gott, der mich sieht. Leute, das ist doch ein Segen, oder? Wir haben einen Gott, dem wir nicht egal sind. Einen Gott, der uns sieht, dem wir wichtig sind und der sich kümmert. Alles Segen. Ein Sack voller Segen. Alles Geschenke letztendlich von Gott. Und auch in der Bibel finden wir verschiedene Geschichten, die vom Segen Gottes reden. Da haben wir den Abraham. Und der hat mal was gesagt gekriegt, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Boah. Also, stellt euch mal vor, dieser Satz wäre euch gesagt. An dir, Harald, Annette, Klaus, wie du auch immer heißt, Paul, ja. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Abraham, die Geschichte ist relativ bekannt, war ein Mensch, der seine Heimat verlassen musste, seine Sicherheiten aufgeben musste. Also alles, was ihm so Schutz geboten hat, weg. Er hatte Besitz, klar, er hatte Herden, Familie und ist in ein fremdes Land gezogen, von dem er nicht mal wusste, wo es ist und wie es aussieht. Gott hat ihm nur gesagt, ein Land, das ich dir zeigen will. Geh mal hin. Und Abraham hat sich eingelassen auf diesen Weg und erlebt, dass Gott ihn auf diesem Weg gesegnet hat. Er hat dieses Land bekommen. Er hat sogar noch einen verheißenen Sohn bekommen. Vorher hatte er keinen Erben. Und Gott hat ihn reichlich gesegnet. Eine sehr bekannte Geschichte. Und das auch nebenbei, obwohl Abraham sicher nicht in seinem Leben immer alles richtig gemacht hat. Aber er hat Gott vertraut, er ist weitergegangen und hat erlebt, Gott segnet mich. Ja? Und Gott hat ihn mit so vielen Dingen beschenkt, wo er gesagt hat, Abraham, das gebe ich dir, weil du derjenige bist, den ich segnen möchte, weil ich gesagt habe, an dir soll sichtbar werden, was bedeutet, wenn ich jemanden segne. Und in dir, hat er auch gesagt, sollen gesegnet werden alle Menschen auf Erden. Ja? Auch wir sind davon betroffen. Denn einer der Nachkommen Abrahams war auch Jesus, durch den wir alle gesegnet worden sind. Gott hat diese Verheißung des Segens wahrgemacht. Und zwar in einer Art und Weise, die Abraham sich damals überhaupt noch gar nicht vorstellen konnte. Ja, Gottes Segen. Und stellt euch mal vor, Gott würde euch sagen, ich will dich segnen. Ich will dich beschenken, sage ich einfach mal so. Und Segen. Wünsch dir, was du willst. Ich will es dir geben. Stell dir mal vor, Gott würde so handeln. Was würdet ihr euch wünschen? Wieder eine Aufgabe für euch hier in der Gemeinde. Rainer, du bist vorbereitet. Du bist schon gebrieft worden, habe ich gehört. Ja, ja. Ein Elektro-Porsche. Was wünscht dir, was du willst? Also tatsächlich, wünscht dir, was du willst? Ich will es dir geben. Was würdet ihr euch wünschen? Mal ehrlich. Frieden. Wir haben Gottes Frieden. Ja, Friede mit Gott. Aber Weltfrieden. Frieden an der Welt wäre auch nicht schlecht. Ja? Leute, ihr seid aber sehr bescheiden in der Kreuzkirche. Ja. Ist ja nicht nur ein Wort. Wünsch dir, was du willst. Es können ja mehrere Sachen sein. Ja. Ja. Bei uns, letztes Mal, als ich so konnte, habe ich auch diese Frage gestellt, tatsächlich, sagt jemand, viel Geld ohne Arbeiten. Das wäre doch mal gut, oder? Ja. Also, ich glaube schon, wenn wir ehrlich sind, wir hätten eine Menge Ideen. Ihr traut euch jetzt nur nicht. Ja. Es gibt so viele Dinge, von denen wir meinen, dass wir sie brauchen. Ja. Und manche sind auch wirklich nicht. Gesundheit wäre doch sowas, oder? Richtig mal so gesund durchs Leben. Ich bin letzte Woche umgeknickt im Gemeindehaus bei uns, habe immer noch den Haxen blau, kann nicht richtig laufen. Wenn sowas nicht passieren würde, wäre schon besser. Ja, das würde ich mir auch nicht aussuchen, also, aber ist halt mal so. Ja, es gibt viele Dinge, von denen wir meinen, wir brauchen das und Gott gibt uns das. Und wenn ihr jetzt keine Antworten habt, dann geht mal ein bisschen zurück. Für was betet ihr eigentlich? Gibt es da nicht schon Dinge, wo ihr sagt, Gott, das hätte ich mal ganz gerne? Kümmere dich doch mal hier und da, halt mal ein paar Baustellen. Ich glaube schon. Ja? Es gibt einen Menschen, der genau diese Frage beantworten musste, dem genau das gesagt worden ist. Wünsch dir, was du willst, ich will es dir geben. Deine Antwort ist die eine Seite. Salomo war der, der diese Frage beantworten musste. Und ich lese euch die Geschichte einfach mal vor, ihr könnt es auch mitlesen. Als Salomo im Heiligtum übernachtete, erschien ihm der Herr im Traum und sagte zu ihm, wünsch dir, was du willst, ich will es dir geben. Was ein Angebot. Und Salomo antwortete, du hast in großer Treue an deinem Diener, meinem Vater David, gehandelt, so wie er auch stets treu zu dir gehalten und dir aufrichtig gedient hat. Du hast ihm in deiner großen Treue auch darin, deine Großtreue auch darin erwiesen, dass du ihm einen Sohn gegeben hast, der einst auf seinem Thron sitzen soll. Wie das jetzt wirklich eingetreten ist. Herr mein Gott, du hast mich, deinen Diener, anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Ich bin noch viel zu jung und unerfahren und fühle mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und doch hast du mir das Volk anvertraut, das du dir erwählt hast, und ich trage die Verantwortung für so viele Menschen, die niemand zählen kann. Darum schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und ein gerechtes Urteil sprechen kann. Wie kann ich sonst dieses große Volk regieren? Dem Herrn gefiel diese Bitte. Deshalb sagte er zu Salomo, du hättest dir langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Darum werde ich deine Bitte erfüllen und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor dir oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Aber auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. Ich werde dir Reichtum und hohes Ansehen schenken, sodass zu deinen Lebzeiten kein König sich darin messen kann. Und wenn du meine Gebote so treu befolgst wie dein Vater David, dann schenke ich dir ein langes Leben. Als Salomo erwachte, merkte er, dass der Herr im Traum mit ihm gesprochen hatte. Er ging nach Jerusalem und trat vor die Bundeslade des Herrn, opferte Brandopfer und ließ Tiere für das Opfermahl schlachten. Sein gesamter Hofstaat wurde zu dem Mahl geladen. Soweit mal die Geschichte des Salomo. Da ist unser Salomo. Salomo, ein Mensch mit einer großen Berufung. Herr mein Gott, du hast mich, deinen Diener, anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Das ist meine Aufgabe. Ja? Salomo soll König werden. Er hat eine große Berufung, die vor ihm liegt, und die spürt er, die weiß er. Und wenn David jetzt aber ehrlich ist und mal so reinguckt, sagt er, ich bin noch viel zu jung. Nebenbei, das Foto könnte realistisch sein. Der Salomo muss um die 20 Jahre gewesen sein, nicht 40, 50, 60, als er König wurde. Von daher stimmt das schon. Ich bin doch viel zu jung und unerfahren und fühle mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Er merkt, wenn ich diese Aufgabe ausführen will, meine Zeit, dann habe ich was zu tun. Und deswegen geht Gott hin und fragt diesen jungen Mann, was brauchst du, Salomo? So, jetzt stellen wir uns mal wieder vor, hier die Leute der Kreuzkirche wären die Berater von König Salomo. Ja? Was braucht denn so ein junger König? Vergesst mal den Text noch mal so ein bisschen, was Salomo sich wünscht. Was braucht er? Also, der sollte jetzt Bundeskanzler in Deutschland werden. Würdet ihr den wählen? Nee, warum nicht? Genau, dir fehlt Erfahrung. Also, er braucht Erfahrung. Wir brauchen jemanden, der Erfahrung hat, nicht so einen jungen Schnösel, ja. Was braucht er noch? Der braucht richtig gute Mitarbeiter. Also alleine kommt, der geht ja unter. Ja, der müsste also gute Berater haben. Also jemand so, ja, die wissen, wo es lang geht. Also gute Finanzminister, gute Leute über das Militär und so. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man das alles so ein bisschen auf der Reihe hat. Was braucht er noch?
Er braucht Vertrauen und Gewaltschaft.
Ja, also er braucht Leute, die einfach sagen, hier, du bist unser König, wir gehen mit. Ja, wir folgen dir gerne, Herr Bundeskanzler. Ja. Oh. Merkt ihr was? Er müsste Vorbild sein, wäre auch nicht schlecht. Ja. Bitte? Er muss selber ein Ziel haben. Der muss wissen, was er will. Der muss gute Ideen haben, der braucht Erfahrung, der muss wissen, wo er hin will. Ja. Der braucht gute Berater. Also wir wüssten schon, was so ein König alles brauchen kann. Ne? Ja. Das ist schon eine heiße Geschichte. Und das wird der Salomo auch irgendwie gewusst haben. Damals war öfter Krieg, das heißt militärische Erfahrung wäre nicht schlecht gewesen. Geld in der Staatskasse wäre auch nicht so schlecht. Also wenn da sowas drinsteckt, also Salomo, Geld bräuchte ich schon. Ja, also wenn ich Straßen bauen will und alles Mögliche, jetzt brauchen wir noch Glasfaser in Israel. Ja, also da muss noch das und jenes passieren. Ja, also Geld wäre nicht schlecht. Also viele Möglichkeiten. Bitte? Erhöhen, ja, das ist am besten viel Geld ohne Steuern zu erhöhen, weil Steuern gibt immer im Volk Ärger und Geld soll man trotzdem in der Staatskasse haben. Also, wir hätten Ideen. Und der Salomo hat die Ideen sicherlich auch gehabt, aber der kommt auf eine ganz andere Idee. Der sagt, Gott, ich habe eigentlich nur diese eine Bitte. Schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört. Der Salomo hat was verstanden. Der hat gemerkt, wenn das hier gelingen soll, wenn dieses Volk einen guten Weg nehmen soll, wenn ich einen guten Weg nehmen soll, wenn ich diese große Berufung ausfüllen soll, die du mir gegeben hast, Gott, dann wäre es nicht schlecht, wenn ich in der Lage bin, zu hören, was du möchtest. Ich möchte dich verstehen können und möchte ein Herz. Herz ist so im Israel so der Begriff für nicht nur für das Gefühl, sondern da, wo die Entscheidungen fallen. Ja, da möchte ich ein Mensch sein müssen, könnte man eigentlich sagen, der das tut, was du ihm aufträgst. Das ist mein Wunsch, oder? Ich möchte genau das tun. Hätten wir so einen Bundeskanzler, wäre gar nicht schlecht, oder? Der beten würde, Herr, unser Gott, schenk du mir ein Herz, das auf dich hört. Ich glaube, den würde ich sofort wählen. Ja, weil Salomo hat recht, auch wenn er jung ist, das ist schon eine recht wichtige Geschichte. Ein Herz, das auf dich, Gott, hört. So, und wenn man da reinschaut, was Gott gemacht hat, haben wir auch gerade schon gelesen, dieses gehorsame Herz hat er bekommen. Er ist der Weise gewesen. Direkt im Anschluss an diesen Text wird berichtet, da kommen zwei Frauen, beide hatten ein Kind, eins ist gestorben, das andere lebt noch und die wohnen zusammen in einem Haus und die eine sagt, das überlebende Kind ist meins und die andere sagt, nee, das überlebende Kind ist meins. Also beide streiten sich um dieses lebendige Kind und wollen der anderen das tote Kind unterschieben. Ja. Und die können sich nicht einigen. Dann kommen die vor den Salomo und sagen, hier, du musst das schlichten. Ja, und dann sagt Salomo, ist ganz einfach. Ja, gib mir mal ein Schwert. Ja, wir teilen auch das lebendige Kind in der Mitte durch. Brutal, oder? So. Und dann passiert Folgendes. Die eine sagt, dann mach. Wenn du meinst, ja. Und die andere Frau sagt, nie im Leben. Nie im Leben. Da gib lieber der anderen das Kind. Und dann weiß Salomo, das ist die Mutter. Ganz klar. Ja, verstehen wir sofort die Geschichte, berührt einen. Ja. Und diese Geschichte geht die Runde. Wie kann so ein junger Typ so eine weise Entscheidung treffen? Die Weisheit Gottes wohnt in ihm. Da kommen Leute von außen und sagen, boah, der ist so weise, der trifft so gute Entscheidungen, das müssen wir selber erleben, wir müssen den kennenlernen. Warum ist das so? Weil er eben gelernt hat, auf Gott zu hören, seine Wege zu gehen. Und dann ist es so, dass Gott ihm alles Nötige dazu schenkt. Also Gott sagt dann, okay, du hast diese Bitte erfüllt, aber gestellt, ich schenke das andere, was du nicht haben wolltest oder nicht erbeten hast, noch dazu. Reichtum, Erfolg in der Politik und. Und das ist viel mehr, als Salomo hätte erwarten können. Niemand in seiner Zeit war reicher als Salomo. Niemand. Gott hat ihn reichlichst mit Dingen beschenkt, mehr als nötig hat er ihm überlassen. Weil Gott weiß, was für Menschen gut ist. Für Salomo und eben auch für sein Volk. Eine große Berufung. Jetzt habe ich mir gedacht, das Fragemännchen sind jetzt mal wir, wie sieht es denn eigentlich bei uns aus? Große Berufung. Na gut, König, ich glaube, jetzt ist niemand hier zum König berufen, nehme ich mal nicht an. Ja. Aber wozu sind wir denn da? Was ist denn unsere Berufung? Was ist deine Berufung? Wofür lebst du auf dieser Erde? Darf ich mal einen ganz bescheidenen Vorschlag machen? Wie wär's mit Königskind? Gottes Wort sagt uns, dass wir Gottes Kinder sind. Richtig? Also, und dann sind wir Königskinder. Wir haben eine Berufung. Ja? Wir sollen leben als Menschen, ja, die Gott zur Verfügung stehen, die als seine Kinder in dieser Welt einfach mal leben. Was die nachher machen, ob die dann Arzt werden oder Apotheker, haben wir gerade gehört, oder sonst irgendetwas, völlig wurscht. Aber wir sind Königskinder. Ja? Und wir sind Menschen, durch die Gott diese Welt verändern will. Er will Geschichte mit uns schreiben. Das müssen wir einfach nur mal wissen. Ja, müssen wir einfach mal zu Herzen nehmen. Ja, ihr seid mein auserwähltes Volk, mein Priestertum. Also die Bilder sind ganz verschieden, die im Neuen Testament und überall gebraucht werden. Wir haben eine richtig große Berufung. Richtig? Und die ist stark. Und wenn wir die haben und uns anschauen würden, aha, kommen wir gleich noch hin mit der Einschätzung, dann werden wir auch merken, da brauchen wir noch ein paar Dinge. Aber nehmen wir mal diese große Berufung. Wenn wir die jetzt vergessen, wir sagen, ach, ich bin dazu da, nur bequem durch die Gegend zu laufen, Karriere zu machen, ein bisschen Geld zu verdienen. Wenn das unsere Berufung ist und ich dann gefragt werde, was brauche ich? Du sagst, oh, da brauche ich ein bisschen bessere Chancen, ein bisschen mehr Wissen, damit ich Karriere machen kann. Ja, da könntest du mir noch das geben, gelingen bei der Arbeit, dass der Kollege vielleicht nicht ganz so gut abschneidet wie ich. Also, ja, wir würden diese ganzen Fragen, die nachher kommen, würden wir anders einordnen, richtig? Wenn wir diese Berufung oben hinsetzen, ich will, Millionär werden. Ja? Sag ich nur mal so. Ja? Ja? Jetzt habe ich so wenig Geld dafür, ehrliche Einschätzung, was brauchst du? Geld. Ja? Sag vor der Segen, Gott schenkt mir einfach Geld, dann bin ich Millionär. Lotto gewinnen wäre nicht schlecht, Herr, kannst ja beten, ja? Lass mich im Lotto gewinnen und dann habe ich mein Ziel erreicht. Das wäre, wenn ich selber vielleicht überlege, was ist meine Berufung, mein Ziel? Wenn ich aber weiß, Gott hat eine Berufung für mich, ändern sich alle anderen Dinge mit. Und ich weiß, ich bin sein Kind, in die Nachfolge gerufen, ich lebe als Königskind in dem Bereich, wo Gott mich hingestellt hat, dann werden wir irgendwann auch merken, oh, naja gut, Königskind, ja, wir sollen von Jesus erzählen, andere zum Glauben führen. Da gibt es Aufträge, dass wir hingehen, trösten, Lasten tragen, helfen. Jetzt Trauer ist hier in der Gemeinde. Dass wir trösten, dass wir füreinander da sind. Ja. Dass wir, wenn jemand krank ist, für sie beten, dass Leute gesund werden. Das sind so viele Aufträge, die uns gegeben sind. Und wir merken vielleicht, oh, da fehlt uns aber doch ein bisschen was. Ja. Vielleicht fehlt Vertrauen, der große Glaube, Möglichkeiten, die Dinge so zu machen, wie wir uns das vorstellen. Wir werden merken, wir sind angewiesen. Und dann kommt eben diese Frage von Gott, was brauchst du? Und vielleicht hätten wir wieder die Idee zu sagen, ja, dann brauche ich halt mehr Vollmacht beim Beten oder ich brauche eine Sprachbegabung, damit ich anderen was erzählen kann. Wir hätten wieder 1000 Ideen, was wir alles brauchen könnten, damit wir endlich dann dahin kommen, als Königskinder zu leben. Weil ohne das können wir das doch nicht, oder? So denken wir oft. Aber wir denken da falsch. Merkt ihr das? Wir brauchen tatsächlich nur eins. Wenn der Sack voller Segen aufgehen soll. Das gehorsame Herz. Erst kommt der Gehorsam, das Gehen. Und im Gehen segnet Gott. Nicht andersrum. Gott, ich brauche erst noch das ganze Geld und dies und jenes und dann könnten wir anfangen, irgendwas für dich zu tun. Na. Gott hat einen Auftrag für uns und sagt, geht. Und dann schenkt er das, was wir brauchen. Das ist der Weg Gottes. Der Herr ist ein bisschen kribbelig, merkt ihr das? Das fordert heraus, jeden Tag neu. Ja, es kribbelt mich, weil ich habe das nicht mehr in der Hand. Ich bin abhängig plötzlich von Gott. Das heißt, wenn ich auch heute Morgen, wenn ich hier so eine Predigt halte, ich kann euch stundenlang was erzählen. Wenn Gott da nichts draus bastelt, wird da gar nichts draus. Also muss ich darauf vertrauen, dass er aus meinen Worten irgendwie was macht. Dass er euch berührt und verändert. Sonst wird das nichts. Ja? So, und wenn ich zu jemandem hingehe und trösten soll und merke, boah, was will ich denn da eigentlich sagen? Mir fehlen da die Worte. Ja, gut, wenn jemand 89 ist, dann mag das ja noch, ja, einigermaßen kann man noch vielleicht sagen, okay, da hat jemand ein gesegnetes Leben gehabt und es ist zwar jetzt Schmerz und Trauer, aber wenn so ein Mensch dann mal 3 ist, ein Kind stirbt, was mache ich denn dann? Gehe ich dann trotzdem hin? Ich habe es mal in meiner Heimat, in meinem Heimatdorf gehabt. Ein Schulkamerad von mir, das Kind vom Opa im Trecker überfahren und gestorben. Ich wohnte nicht mehr in dem Dorf. Ich wusste halt nur, das war passiert. Und dann bin ich im Dorf spazieren gegangen und da kam mir die Mutter dieses Kindes entgegen. Was machst du jetzt? Ja, Straßenseite wechseln? Was willst du denn sagen? Nee. Ging über auf der anderen Straße. Ich bin rüber zu ihr. Ja, hab sie in den Arm genommen und gedrückt, mein Beileid ausgesprochen. Ja. Und wisst ihr, was die gesagt hat? Boah, das hat so gut getan. Die anderen im Dorf gehen mir alle aus dem Weg. Weil keiner weiß, was er sagen soll. Wir sind Gesegnete. Weil Gott durch uns spricht. Ich habe auch keine Antworten, warum dieses Kind sterben. Habe ich nicht. Aber ich weiß, Gott sagt, geh hin. Tröste, helf, mach. Das ist unser Job. Und der Segen liegt im Tun dann. Gott segne es obendrauf. Und wir brauchen eben dieses gehorsame Herz. Und ich habe da so ein Bildchen nebenbei. Das sind erstmal die betenden Hände. Das Erste, was wir brauchen, um dieses gehorsame Herz zu bekriegen, ist, dass wir einfach ehrlich Gott bitten. Herr, ich möchte dieses gehorsame Herz haben. Ich möchte auf dich achten, möchte auf dich hören, möchte deine Wege gehen. Schenk mir dieses Herz. Und dann werden wir merken, es gibt so oft Punkte, wo wir an Gottes Wegen vorbeigegangen sind. Da brauchen wir Vergebung. Aber dafür steht das Kreuz. Da ist Jesus schon längst für gestorben. Da sind wir weg. Wir dürfen immer wieder neu anfangen und neu sagen, Gott, gib mir dieses gehorsame Herz. Ich will neu deine Wege gehen. Darum geht's. Wir sind nicht perfekt. Auch ein Abraham, der ist sowas von gesegnet worden. Was hat der für Böcke geschossen? Wenn Gott gesagt hätte, du hast da wieder Fehler gemacht, raus. Nein, so ist Gott nicht. Auch da gab's schon diese Vergebung. Und dann ist auch diese Taube dort als Symbol für den Geist Gottes, der uns diese Kraft schenkt, die Möglichkeiten schenkt, die wir nicht haben. Der uns eben gebraucht. So ist Gott. Ein Sack voller Segen. Und er beschenkt uns. Und dann heißt es, alles Weitere kommt hinzu. Das ist auch meine Verheißung. Matthäus 6, Vers 33, also Kreuzkirche, Rotenburg. Ihr wisst, was da steht, oder? Die meisten, oder? Ja, da steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere stimmt. Zufall. Das habe ich jetzt geschlabbert, die Gerechtigkeit. Ne? Nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Tut das, was Gott euch sagt. Ja. Und da wird er euch alles andere geben. Da wird nichts fehlen. Gott weiß, was wir brauchen. Und er schenkt. Wir brauchen dieses gehorsame Herz. Und er schenkt das, was wir brauchen. Und meistens ist es mehr als nötig. Ein Sack voller Segen. Ich möchte, dass ihr, auch ich, in der nächsten Woche Gesegnete sind. Dass Gott uns einen ganzen Sack voller Segen schenkt. Ja. Und der damit anfängt, dass wir ein gehorsames Herz haben. Schenk ein gehorsames Herz. Das hat jemand mal gesagt, bete doch nicht, Herr, segne, was ich tue, sondern bete lieber, Herr, lass mich tun, was du segnest. Darum geht's. Amen.